Herzlich willkommen zum Podcast von Social Mediator. Hier geht es rund um das Thema Kommunikation, Mediation und gewaltfreie Kommunikation nach Dr. Marshall Rosenberg. Von und mit Thomas Jenrich, Social Mediator, dem Leben dienen.
In diesem Podcast beziehe ich mich auf das sogenannte Kartenset Gewaltfreie Kommunikation vom Junfermann Verlag. Das sind 40 Karten in einer schönen Box drin. Empathische Impulse für den Alltag steht drauf. Auf den Karten ist vorne eine Aussage aus der GfK-Welt drauf und auf der Rückseite eine Erklärung der Autorinnen.
Und noch eine Bemerkung, bevor es losgeht. In diesem Podcast hören Sie eine KI-generierte Stimme. Also nicht meine, sondern die meines Interviewpartners. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, aus Gründen der Effizienz, Leichtigkeit und um die Inhalte regelmäßig und zuverlässig zur Verfügung stellen zu können. Alle Inhalte stammen jedoch zu 100% von mir und sind sorgfältig bearbeitet. Im Sinne der gewaltfreien Kommunikation, so wie ich sie gelernt, verstanden und verinnerlicht habe. Mein Ziel ist es, die GfK verständlich, lebendig und praxisnah zu vermitteln, unabhängig davon, mit wem ich spreche. Heute möchte ich Sie mitnehmen auf eine sehr persönliche, vielleicht auch auf eine etwas provokative Reise. Der Titel lautet dieses Mal:
Depression ist die Belohnung fürs Bravsein.
Das klingt schon ganz schön hart. Für manche vielleicht auch unfair. Aber ich lade Sie ein, sich auf diese Aussage einzulassen. Denn sie bringt auf den Punkt, was viele von uns im Tiefen spüren, innerlich, aber vielleicht nicht in Worte fassen können. Schauen wir uns das mal genauer an.
Die GfK geht davon aus, dass wir depressiv werden, weil wir das, was wir wollen, nicht bekommen. Und wir bekommen nicht, was wir wollen, weil uns nie beigebracht wurde, wie wir das bekommen können, was wir wollen. Stattdessen haben wir gelernt, brave kleine Jungs und Mädels und gute Mütter und Väter zu sein und unsere eigenen Bedürfnisse nicht klar zu artikulieren oder sie auch gar nicht erst wahrzunehmen. Das macht uns unglücklich, im Extremfall sogar depressiv.
Die gewaltfreie Kommunikation nach Dr. Marshall Rosenberg geht davon aus, dass wir dann unglücklich, im Extremfall depressiv werden, wenn unsere universellen menschlichen Bedürfnisse wie Kontakt, Liebe, Selbstwirksamkeit, Authentizität und so weiter dauerhaft ungehört und unerfüllt bleiben. Es entsteht dann so eine innere Leere. Ich habe mal Herrn Dr. Hüter, Gehirnforscher, sagen gehört, dass dann die Bedürfnisse neuronal nicht angesteuert werden. Also zurück zu Rosenberg. Er betrachtet Depression dabei nicht als Krankheit im medizinischen Sinne, sondern als ein tiefes Signal dafür, dass wir den Kontakt zu unseren eigenen lebendigen Bedürfnissen verloren haben. In seinem Verständnis ist eine Depression Ausdruck von einer anhaltenden inneren Leere, weil essentielle Bedürfnisse über lange Zeit nicht erfüllt wurden, also von uns. Diese Perspektive lädt nicht zur Diagnose, sondern zu einer empathischen Selbsterforschung ein. Was fehlt mir gerade tief in meinem Inneren? Und wie kann ich wieder damit in Kontakt kommen und auch mit mir selbst in Kontakt kommen? Und wieso eigentlich bleiben diese Bedürfnisse immer wieder unerfüllt? Vielleicht liegt es daran, dass uns nicht beigebracht wurde, wie wir sie überhaupt erkennen, geschweige denn, wie wir sie ausdrücken und dafür einstehen können. Stattdessen haben wir gelernt, Sei brav, sei angepasst, sei hilfreich. Stell deine Bedürfnisse hinten an. Ein Beispiel.
In der Familie wird das Kind gelobt, wenn es vernünftig ist. Wenn es nicht stört, wenn es mitmacht, wenn es funktioniert. Niemand fragt, was brauchst du gerade, um dich wohlzufühlen? Dabei liegt genau darin eine wichtige Unterscheidung zur Frage, was wünschst du dir? Denn Wünsche bewegen sich auf der Ebene der Strategien. Sie sind konkreter, greifbarer, häufig mit äußeren Objekten oder bestimmten Handlungen verbunden. Ein Kind sagt zum Beispiel, ich wünsche mir ein neues Spielzeug. Das ist ein Wunsch. Doch dahinter könnte das Bedürfnis nach Spiel, Kontakt oder Zugehörigkeit stehen. Wenn wir hingegen fragen, was brauchst du, richten wir den Blick auf eine tiefere Ebene. Es geht nicht mehr um das Objekt oder die konkrete Handlung im Außen, sondern um das dahinterliegende menschliche Bedürfnis.
Diese Ebene ist offener, verbindender und bringt viel mehr Lösungsmöglichkeiten. Lösungsmöglichkeiten sind ja immer Strategien, Handlungsmöglichkeiten, wie ich ein Bedürfnis erfülle. Die Frage nach dem Bedürfnis lädt dazu ein, in Kontakt mit sich selbst zu kommen, sich zu spüren und auch langfristig erfüllendere Wege zu finden, anstatt kurzfristige Wünsche zu erfüllen. Die Frage, was brauchst du, mag zunächst fremd und ungewohnt wirken. Sie fordert uns aber heraus, innezuhalten und wirklich mal nachzudenken und in uns hineinzuspüren. Gerade dieses Innehalten öffnet Türen zu mehr Klarheit, zu mehr Selbstkontakt und zu einer Verbindung mit uns. Diese Haltung tragen wir oft mit in unsere Erwachsenenwelt. Wir unterdrücken, was wir wirklich wollen, um nicht anzuecken, um als gut zu gelten, um geliebt zu werden, sei es im Beruf, sei es in der Partnerschaft, sei es in der Elternrolle.
Ein Beispiel aus der Arbeitswelt. Denken wir an eine Führungskraft, die dauerhaft überlastet ist, aber immer lächelt, funktioniert, keine Hilfe annimmt, weil sie ein falsches Bild von Führung gelernt hat. Ich darf keine Schwäche zeigen. Ich muss es alleine schaffen. Hinter diesem Verhalten steht häufig der Versuch, sich bestimmte menschliche Bedürfnisse zu erfüllen. Das Bedürfnis nach Anerkennung, nach Selbstwirksamkeit, nach Integrität oder auch nach Zugehörigkeit. Die Strategie, stets stark zu wirken und keine Hilfe anzunehmen, erscheint dann als Weg, diese Bedürfnisse zu sichern. Doch weil sie mit einer gewissen Selbstverleugnung einhergeht, erfüllt sie die Bedürfnisse auf eine ungesunde Weise. Langfristig entsteht innere Leere und Erschöpfung.
Und wie wirkt jetzt so ein Verhalten auf das Team? Der Chef ist dabei ein falsches Vorbild. Häufig entsteht ein Klima der Überforderung, weil sich Mitarbeitende an der Führungskraft orientieren. Sie übernehmen ebenfalls zu viel Verantwortung, vermeiden es, Schwäche zu zeigen und fühlen sich zunehmend alleingelassen. Weit weg von Teamwork. Das Team erlebt wenig emotionale Offenheit oder Unterstützung. Es fehlt ein Modell für gesunde Grenzen, authentische Kooperation und gegenseitige Fürsorge. Das ist dann so ein Ellenbogenteam. Auf Dauer kann das zu Demotivation, zu innerem Rückzug führen oder vielleicht sogar zu Burnout. Nicht nur bei der Führungskraft, sondern auch bei den Mitarbeitenden, bei den Teammitgliedern. Wie kann es nun gelingen, geeignete Strategien zu finden, die sowohl das Bedürfnis erfüllen, als auch selbstfürsorglich sind? Praktisch gesunde Strategien. Ein erster Schritt ist sicher erstmal, sich der eigenen Bedürfnisse überhaupt bewusst zu werden. Erst wenn ich mein Bedürfnis kenne, kann ich ja mir Strategien, Handlungsmöglichkeiten überlegen und nicht andersrum. Meistens tun wir es andersrum. Und danach geht es darum, in einem Dialog mit sich selbst und vielleicht auch mit den anderen, im Gespräch mit den anderen, neue Wege zu erkunden, Was würde es bedeuten, Stärke nicht als Alleinleistung zu definieren, sondern als die Fähigkeit, Hilfe anzunehmen und Hilfe anzubieten? Welche Form von Anerkennung erfüllt mich wirklich? Und wie könnte ich sie bekommen? Was kann ich dafür tun, ohne mich dabei selbst zu überfordern? Oft, finde ich, hilft es dann dabei, kleine, konkrete Handlungsalternativen auszuprobieren. Zum Beispiel eine Aufgabe abzugeben, ein offenes Gespräch mit einem Kollegen, einer Kollegin zu führen oder bewusst Pausen einzuplanen. Diese vielleicht neuen Strategien brauchen manchmal etwas Mut für Veränderung, doch sie führen, da bin ich mir sehr sicher, zu einer besseren Verbindung zu sich und auch zu einer guten Verbindung innerhalb des Teams.
Oder eine Mutter, die ihr Leben völlig auf das Wohl ihrer Kinder ausrichtet, sich selbst aber kaum noch spürt und irgendwann keine Kraft mehr hat. Was macht das mit ihr? Sie verliert zunehmend den Zugang zu ihren eigenen Bedürfnissen, lebt im Dauermodus des Funktionierens und opfert sich auf, aus falsch verstandener Liebe, aber auch aus einem Pflichtdenken heraus. Dabei sendet sie unbewusst eine Botschaft an ihre Kinder. Die eigenen Bedürfnisse zählen nicht. Wichtig ist nur, dass es den anderen gut geht. Kinder lernen daraus, dass Selbstaufopferung Teil von Liebe sei, dass sie Erwartungen erfüllen müssen, um geliebt zu werden, und dass eigene Bedürfnisse weniger wert sind als die der anderen.
Wie traurig. Diese Muster setzen sich dann oft fort, wenn sie später selbst Eltern werden. Eine liebevolle, aber erschöpfte Mutter gibt viel, aber sie zeigt ihren Kindern nicht, wie Selbstfürsorge und klare Grenzen aussehen. Und genau das wäre doch so wichtig für eine gesunde Entwicklung für die Kinder. Klare Grenzen bedeuten in diesem Zusammenhang, dass die Mutter sich ihrer eigenen Belastungsgrenzen bewusst ist und diese auch respektiert und auch, wenn es nötig ist, meldet. Sie zeigt dann ihren Kindern, ich bin für euch da, aber ich bin auch für mich selbst da. Das heißt, sie achtet darauf, ihre Energiequellen zu pflegen, gut für sich zu sorgen. Sie kommuniziert offen, wenn sie Ruhe oder Unterstützung braucht und lebt vor, dass Selbstfürsorge kein Egoismus ist, sondern ein Akt von Verantwortung. Kinder, die so etwas erleben, die Kinder, die so eine Mutter oder auch Vater natürlich, Kinder, die so Eltern erleben, lernen, ich darf Bedürfnisse haben, ich muss mich sogar darum kümmern, ich darf Nein sagen und ich bin dann genauso wertvoll, auch wenn ich nicht funktioniere. Diese Haltung unterstützt eine stabile, eine empathische und eine selbstbewusste Entwicklung. Ich finde das sehr, sehr wichtig. In der Mediation begegnen mir oft Menschen, die tief erschöpft sind. Jetzt nicht nur unbedingt, weil der eigentliche Konflikt so heftig ist, sondern weil sie sich selbst über lange Zeit aus dem Blick verloren hatten. Sie haben ihre eigenen Bedürfnisse gar nicht mehr wahrgenommen oder auch geäußert. Geht ja auch nicht, wenn sie nicht wahrnehmen. Stattdessen haben sie sich dann jahrelang an den Erwartungen anderer orientiert als Eltern, Kollegen, Führungskräfte oder Partner. Dann haben sie sich angepasst. Sie wollten es den Mitmenschen recht machen, haben funktioniert, aber sich dabei selbst aus dem Blick verloren. Viele berichten mir dann von einem so inneren, stetigen, permanenten inneren Druck, immer noch besser zu werden, sich weiter zu optimieren zu wollen, nie zu genügen. Und dieser ständige Leistungsdruck dann bringt jedoch keine wirkliche Erleichterung. Ja klar, welcher Druck bringt schon Erleichterung? Sondern führt zu einer chronischen Überforderung und einer inneren Leere. Es fühlt sich so an, es hat so ein bisschen so den Geschmack von einem, es schaut so aus wie ein ständiger Kampf gegen eine unsichtbare Wand. Egal wie sehr man sich anstrengt, es verändert sich nichts, es wird nicht besser. Erst in der sicheren und wertschätzenden Atmosphäre der Mediation wird dann vielen bewusst, dass sie sich selbst nie gefragt haben, was ist mir eigentlich wichtig Die haben sich die Gedanken gar nicht zugetraut. Und wenn sich zwei Menschen in dieser inneren Leere und Anspannung begegnen, müssen ja fast Konflikte entstehen. Und diese Erschöpfung ist aus dieser Sicht heraus kein persönliches Versagen, sondern ein wichtiger Hinweis des Körpers und auch der Seele, des Inneren, so geht's nicht weiter. Es ist ein Weckruf, ein Moment, mal innezuhalten und wieder mit sich selbst in Kontakt zu kommen. Und das ist für manche Menschen echt schwer. Aber genau das braucht es für Veränderung. Wenn wir beginnen, unsere eigene innere Stimme wieder zu hören und auch ihr Raum zu geben, dann geben wir der Veränderung eine Chance. Und genau das kann, muss man vorsichtig sein mit solchen Versprechungen, genau das kann in der Mediation passieren. Wenn die Beteiligten wieder mit ihren eigenen Bedürfnissen in Kontakt kommen, wird das Gespräch echter, authentischer. Statt sich nur über Forderungen oder Schuldzuweisungen zu begegnen, du hast nie, du solltest wieder mal, also in dieser Du-Sprache, entsteht ein Raum für die eigenen Anliegen, wenn ich mich selbst reflektiere. Und auch für Selbstverantwortung und für die eigene Empathie. Und, wenn es richtig gut läuft in der Mediation, auch Empathie für den anderen. Und daraus entstehen dann neue Lösungswege, jenseits von Kompromissen und hin zu wirklichen Verständigungsprozessen. Was sagt die GfK dazu? Die GfK bietet uns da ein Werkzeug, mit dem wir uns selbst wieder wahrnehmen lernen. Wir beginnen mit einer eigenen wertfreien Beobachtung, wie zum Beispiel, plötzlich merke ich, dass ich seit langer Zeit kaum noch lache. Dann benennen wir unsere Gefühle. Also das macht mich traurig. Es macht mich sogar traurig, wenn ich andere Menschen lachen höre, weil mich das erinnert, boah, ich habe schon lange nicht mehr gelacht, so richtig. Also das Gefühl, traurig. Mich macht es traurig, wenn ich das erkenne. Anschließend forschen wir nach dem unerfüllten Bedürfnis, also was fehlt, was brauche ich? Ich brauche Verbindung. Ich brauche Sinnhaftigkeit im Leben. Und Lachen, Humor. Ich brauche Lebendigkeit, Leichtigkeit. So, und jetzt kommen wir zu einer Bitte an uns selbst. Ich werde täglich 20 Minuten etwas für mich tun, was mir Energie bringt. 20 Minuten täglich. Vielleicht für jetzt auch nicht für immer, vielleicht für mal 4 Wochen. Dann beobachte ich mich, ob es eine Veränderung gibt. Allein dieses innere Sortieren bringt oft schon eine Erleichterung. Und es ist ein riesiger Schritt raus aus der Bravheitsfalle hin zur Selbstverantwortung.
Ein Vater, der glaubt, ein guter Vater zu sein, wenn er immer da ist, alles regelt, alles im Griff hat und dabei sein eigenes Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung ignoriert. Eine Kollegin, die immer Ja sagt zu Zusatzaufgaben, um gemocht zu werden, aber innerlich immer verbitterter wird. Ein Jugendlicher, der angepasst und ruhig ist, in der Schule nie auffällt und dann mit 17 zusammenbricht, weil er nie gelernt hat, über seine Gefühle zu sprechen.
Die GfK zeigt uns, dass hinter jedem depressiven Zustand ziemlich verlässlich ein unerkanntes, ein unbekanntes und ganz sicher ein unerfülltes Bedürfnis steht. Das bedeutet aber auch, dass es Hoffnung gibt. Denn wenn ich jetzt beginne, meine Bedürfnisse zu erforschen, zu schauen, was ist es denn, was ich in dem Moment brauche? Und darauf zu achten und dann auch noch lerne, sie auszudrücken, darüber zu sprechen, dann kann ich wieder Lebendigkeit spüren. Und das braucht Mut. Das heißt auch, Nein zu sagen. Nicht mehr brav zu sein, nicht mehr gefallen zu wollen, sondern authentisch zu sein. Depression, wie oben aufgeführt, was damit gemeint ist, also nicht die klinische Depression, ist somit keine Schwäche. Sie ist ein Ausdruck Ein Anzeiger tiefer unerfüllter Bedürfnisse. Sie ist ein Ruf unserer Seele, unserer inneren Welt, unseres inneren Kindes, sagen auch manche, endlich gesehen und wahrgenommen zu werden. Wenn Sie diesen Ruf hören, der mit der Zeit immer leiser geworden ist, dann lade ich Sie ein, gehen Sie auf Entdeckungsreise, hören Sie nach innen, auf einen leisen Ruf, fragen Sie sich, was brauche ich wirklich? Was ist mir wichtig? Begeben Sie sich auf die innere Suche. Je ungewohnter und ungeübter und trainierter das ist am Anfang, umso länger wird es sicher dauern, das eigentliche Bedürfnis zu erkunden. Da springen dann manchmal so Bedürfnisse hervor, so Stellvertreterbedürfnisse nenne ich sie. Mein Tipp dabei ist, wenn Sie schnell das vermeintliche Bedürfnis glauben, gefunden zu haben, ist es wahrscheinlich nicht das Richtige. Sie merken es daran, dass in Ihnen keine innere Gefühlsänderung vonstatten geht. Das ist nur so ein rationales Aha, das ist also das Bedürfnis. Das ist dann nur auf der kognitiven Ebene passiert. Also ich lese so eine Bedürfnisliste und sage, das könnte es sein. Es muss aber auch auf der emotionalen Ebene klingeln. Also es muss sich bemerkbar machen. Ist es das nicht, passiert da nichts auf der emotionalen Ebene, dann ist es ein anderes Bedürfnis. Dann forschen Sie bitte weiter, es lohnt sich. Das kann manchmal dauern. Nicht eine Stunde, bei mir dauert es manchmal Tage, Wochen, Monate. Nicht ständig, aber immer wieder denke ich dran, was könnte es denn sein? So richtig ist es noch nicht. Aber wenn Sie es dann gefunden haben, dann geben Sie dieser inneren Stimme, diesem inneren Ruf Raum. Fangen Sie klein an, kleine Schritte. 5 Minuten für sich. Ab und zu mal ein Nein sagen, wenn Sie ein Nein spüren, aber aus Anstand vielleicht Ja sagen wollten. Oder ein ehrliches, ich bin erschöpft, ich brauche Ruhe. Denn am Ende geht es doch nicht darum, brav zu sein, es geht darum, echt zu sein und lebendig zu sein. Ich danke Ihnen von Herzen fürs Zuhören. Bleiben Sie in Kontakt mit sich selbst. Und vielleicht haben Sie Lust auf eine weitere Folge.
Das war schon wieder mit einer Inspiration aus der GfK-Welt. Ich habe Ihnen meine Gedanken dazu vorgetragen. Es würde mich freuen, wenn es für Sie eine gewisse Bereicherung war und eine Erweiterung, um auf das Leben zu blicken und auf das Miteinander zu blicken. Für mich ist es tatsächlich nicht nur im beruflichen Kontext, sondern auch in meinem Privatleben eine Bereicherung. Wenn es Ihnen gefallen hat, würde es mich sehr freuen. Auf ein Wiederhören.